Hochlagen sind extrem sensible Teile unserer Landschaft. Eingriffe in die Natur sind damit heikel. Wenn es also darum geht, Standorte wieder zu begrünen, dann braucht es auf technischer und auf pflanzlicher Seite standortangepasste Lösungen. Das haben Forschungsarbeiten an der Haberlefer-Raum bei Gumpenstein in den letzten 30 Jahren eindrücklich gezeigt. Wie diese aussehen, das erfahren Sie heute im Podcast der Agrarseits Wissen kompakt der Haberlefer-Raum bei Gumpenstein. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Und schön, dass ich, Andreas Steinwieder, über dieses Thema mit meinem Kollegen Dr. Bernhard Krautzer sprechen kann. Dr. Krautzer leitet bei uns das Institut für Pflanzenbau und Kulturlandschaft. Und er hat die Rekultivierung und Begrünung von Hochlagen über Jahre weiterentwickelt und einen nationalen und internationalen Standard gelegt. Lieber Bernhard, herzlich willkommen im Podcast.
Herzlich willkommen. Freut mich, dass ich die Möglichkeit habe, heute über, ich sage mal, eine fachliche Aktivität zu sprechen, die sich doch jetzt über 30, 35 Jahre hingezogen hat. Und was vielleicht das besonders Schöne daran ist, das ist eine Aktivität, die wir wirklich also vor über 30 Jahren unter sehr negativen Rahmenbedingungen begonnen haben.
Vielleicht reden wir über das ein bisschen. Wie ist es dazu gekommen? Also überhaupt, was hat dich bewegt, mit dem zu beginnen? Es ist ja sozusagen nicht ein Hauptthema in der Landwirtschaft gewesen und du kommst ja aus der Landwirtschaft.
Ich komme aus der Landwirtschaft, allerdings ist es schon ein Thema, das in den 1960er bis 1980er Jahren besonders akut war und das zu einer Zeit, wo eben die Hochlagen im europäischen Alpenraum, nicht nur in Österreich, für Zwecke des Wintertourismus vor allem entsprechend adaptiert wurden. Es wurden tausende Hektar an Skipisten gebaut. Mhm. Es wurden Aufstiegshilfen gebaut. Das Problem war, es wurde natürlich auch touristische Infrastruktur aufgebaut. Mhm. Man musste die touristische Infrastruktur entsprechend durch Wildbach- und Lawinenverbauungen schützen. Und das hat dazu geführt, dass es also hier zu sehr extremen Eingriffen gekommen ist. Das aber, sage ich mal, auf einer Basis, wo man wenig technisches Wissen und vor allem auch kein ökologisches Wissen hatte und damit Eingriffe gemacht hat, die zu sehr vielen Folgeschäden und Problemen geführt haben.
Was waren so Probleme oder warum war es nicht standortangepasst zu dieser Zeit?
Das Grundproblem war, dass wir haben ja vorher gesagt, also es geht hier hauptsächlich um Begrünung in den Hochlagen. Mhm. Jetzt haben Sie sich mal überlegt, was ist eine Hochlage? Bei der Hochlage, das sind eben Gebiete oberhalb der geschlossenen Waldgrenze, das ist in Österreich so 1400-1500 Meter beginnend, mhm, bis in die alpine Höhenstufe. Und jeder, der bei uns einmal wandern geht und über Almen geht, der merkt, da blühen wunderschöne Blumen, mhm, und die ganze Vegetation ist anders als die im Tal. Okay. Und da sind wir schon bei einem wesentlichen Problem. In den Hochlagen sind Klima- und Standortsbedingungen nicht vergleichbar. Es wird also mit zunehmender Höhenlage mehr Niederschlag, kürzere Vegetationszeit und deutlich niedrigere Jahresdurchschnittstemperaturen. Also so eine Faustzahl ist, auf 100 Höhenmeter hast du eine Woche weniger Vegetationszeit oder 0,6 Grad weniger Jahresdurchschnittstemperatur und damit Standortsbedingungen, unter denen die Pflanzen, mit denen wir in den Tälern arbeiten, nicht mehr existieren.
Hauptsache grün funktioniert dort also nicht, oder?
Das war der erste Ansatz, allerdings Ansatz, der nicht funktioniert hat. Warum? Man ist mit, ich sage mal, technischer Brachialgewalt da einfach vorgegangen. Man hat mit Dynamit, man hat mit der Raupe, man hat es damals Familienabfahrten genannt, also Flächen in diese Landschaft hineingegraben, mit extremen kantigen Strukturen, hat also keine Rücksicht auf natürliche Gegebenheiten und Ausformungen genommen und vor allem hat nicht humuskonservierend gearbeitet. Wir haben in den Hochlagen halt nur geringe Humusschichten, aber dieser Humus, das ist genau das, was die Pflanze braucht, um existieren zu können. Das ist alles verschoben worden, das ist vergraben worden, da war nichts mehr da. Mhm. Und vor allem über karbonatischem Untergrund, also im Kalk, sind reine Schotterwüsten übrig geblieben. Und wer vielleicht etwas älter ist, kann sich noch erinnern, dass diese Schotterbänder der Skipisten damals ja weit in die Landschaft hinein sichtbar waren.
Okay. Und das war der Auslöser.
Dann und das war der Auslöser, genau.
Also wir haben tätig zu werden
und auch beraten, gehabt, oder? Ja, wir haben Erosionsprobleme gehabt. Das war ein ökologisches Problem. Es war ein Problem im Landschaftsbild. Und auf das aufbauend dann die Frage, wie kann man diese Probleme lösen? Mhm. Im Prinzip haben wir hier auf zwei Ebenen nach Problemlösungen gesucht, wobei ich dazu sagen kann, es hat da auch Kollegen in Tirol gegeben, mit denen wir über diese ganzen Jahre kooperiert haben. Das war die damalige Landesanstalt Rinn. Inzwischen ist es Amt der Tiroler Landesregierung, eine Abteilung. Und haben gemeinsam probiert, hier einen Ansatz zu suchen. Der erste Ansatz war der, relativ logisch, wenn ich will, dass ein Standort wieder dauerhaft grün werden soll, muss ich eigentlich auf Materialien zurückgreifen, die vom Standort sind. Stand der Technik damals war...
Materialien vom Standort, meinst du jetzt den Boden oder und das Geröll oder meinst du das Saatgut?
Ich meine beides. Okay. Genau, um das geht's. Das ist, man muss das Ganze ein bisschen komplexer sehen. Wenn ich heute nach dem Stand der Technik solche technischen Eingriffe mache, schaue ich von Anfang an, dass ich sehr schonend arbeite. Mhm. Das heißt, das bisschen an Boden und an Humus und an Vegetation, das vorhanden ist, ist eigentlich der wertvollste Teil. Mhm. Wertvoller als alles, was ich kaufen oder auf diese Flächen bringen kann. Und deswegen muss ich sehr schonend arbeiten, muss ich schauen, dass ich diese Materialien entweder sofort wiederverwende oder entsprechend
deponiere,
zur Seite gebe, dass ich sie dann zeitnah wiederverwenden kann.
Also, es ist ja auch so, das darf man auch nicht zu lange lagern auf einem großen Haufen.
Ganz oder? Richtig, also, ganz richtig.
Haben wir ja schon wieder Abbauerscheinungen im unteren Bereich,
und, oder? Genau, und all diese Maßnahmen, die Vorgaben, wie man das richtig macht, waren eigentlich Teil auch der Arbeiten, die wir in unterschiedlichen Forschungsprojekten gemacht haben.
Es sind ja auch Normen entstanden, aber das, über das werden
wir ja später genau, noch genau. Reden. Normen auch deswegen, weil irgendwann einmal, also man braucht sowas wie eine Handlungsanweisung. Mhm. Und diese Handlungsanweisung war eigentlich dann über die lange Zeit der Output all unserer Arbeiten.
Und dann die Norm, weil es sozusagen dann in Ausschreibungen berücksichtigt werden
ganz kann, richtig, oder? Ganz richtig, ja, weil ja im Prinzip solche technischen Eingriffe ja im Prinzip eine sehr komplexe Sache sind. Du hast auf der einen Seite einmal einen Seilbahnbetreiber, sage ich mal, der einen neuen Lift baut, der mehr Personen befördert. Du hast mehr Personen auf der Piste. Du musst, das ist heutzutage eher das Problem, die Piste verbreitern, damit einfach hier nicht zu viele Menschen sich drauf bewegen. Und dann musst du ein Projekt machen, ein Projekt einreichen. Du brauchst ein Planungsbüro, das schon einmal weiß, wie oder wissen muss, wie man das richtig umsetzt. Du brauchst eine Behörde, die wissen muss, wie man das richtig bescheidet. Und im Endeffekt, du brauchst eine Baufirma, die wissen muss, wie man das richtig umsetzt. Das heißt also, wir haben hier eine ganze Menge an Personen, die damit befasst sind und die aber alle diesen technischen Standard wissen müssen, damit sie ihn umsetzen.
Okay, und bevor man sowas entwickelt, muss man daran arbeiten.
Muss man den nochmal schaffen.
Selbst etwas lernen, oder?
Und jetzt kannst ganz du richtig.
Erklären.
Ja.
Wir sind ja schon relativ drinnen gewesen. Es geht, wir haben jetzt die Raupe oder den Bagger, der jetzt zur Seite gibt, schonend, oder? Der sortiert, damit ich es nachher wieder aufbauen kann, oder?
Ja, richtig. Den haben wir jetzt. Mhm. Früher, wie gesagt, haben wir nichts gehabt, außer Saatgutmischungen von Grünlandmischungen der Tallagen, die hat man aufgebracht, war aber kein Humus da, schlecht gewachsen. Man hat Mineraldünger genommen, in riesigen Mengen hingeschüttet, ja, in der Hoffnung, dass sich daraus was entwickelt. Ja. Der meiste Dünger ist in den Boden gegangen, also es war im Prinzip ökologischer Unsinn. Und wir haben dann begonnen, auf der einen Seite eben das Verfahren so zu entwickeln, dass es bodenschonend ist, aber dann auch, wir brauchen Materialien, die wir verwenden, die an diese Bedingungen angepasst sind. Und das war damals schon Teil meiner Diplomarbeit und dann auch meiner Doktorarbeit, hier diese Materialien zu entwickeln, sprich also hier Saatgut von subalpinen, alpinen Gräsern, Leguminosen, in den letzten Jahren auch zunehmend Kräuter, zu entwickeln, einmal schauen, welche Arten sind geeignet, welche Arten lassen sich überhaupt produzieren. Also es geht hier um Saatgutproduktion. Und wie setze ich dann diese einzelnen Arten zu vernünftigen Mischungen zusammen, die auf die Höhenlage passen, die auf den Standort passen. Wir haben ja zum Beispiel in den Zentralalpen oder auch in den Kalkalpen ganz unterschiedliche Bodenverhältnisse, auf die muss man dann auch Rücksicht nehmen.
Jetzt darf ich dazu eine Frage stellen. Ja. Wenn wir jetzt über die Arten reden, natürlich kann ich jetzt raufgehen und ich sehe da jetzt die standortangepassten Arten vor Ort. Es ist ja noch ein relativer weiter Weg, bis ich sozusagen dann ein Saatgut habe, das ich 15 Kilometer weiter dann in größerer Menge brauche, um einen Standort zu begrünen. Wie ist der Weg eigentlich, dass ich zu einem Saatgut komme?
Also wir haben ja unterschiedliche Wege, muss ich dazu sagen. Der wichtigste Weg, den wir gegangen sind, war eigentlich der, dass wir ein Spektrum an Arten gesammelt haben, die Produktionstechnik gelernt haben und mit Landwirten hier eine Saatgutproduktion gestartet haben.
Das heißt, du produzierst bei uns vor Ort kleine Saatgutmengen, die du dann an die Landwirte weitergibst, und die Landwirte produzieren dann große Saatgutmengen, und die werden dann gemischt in
zusammengemischt zu Saatgutmischungen. Ja. Das macht eine Firma, mit der wir kooperieren. Okay. Vielleicht hier zur Information. Wir haben ja in Gumpenstein die Grünland-Genbank, die wir hier betreiben. Und Teil dieser Grünland-Genbank besteht eben auch aus Sammlungen, die wir in dieser subalpinen, alpinen Höhenstufe in unterschiedlichen Regionen von Österreich durchgeführt haben. Dieses Material, dieser Schatz, der liegt bei uns in Gumpenstein. Und von dem nehmen wir dann Material für diese Produktion. Das machen Vertragslandwirte dann einer Firma, das ist die Kärntner Saatbau, die da ein Spezialist ist, und die dann diese Mischungen vertreibt. Und das Schöne ist, es gibt keine gesetzliche Vorgabe zur Verwendung dieser Saatgutmischungen, und trotzdem sind wir inzwischen so weit, dass im alpinen Bereich sicher 80-90% des Saatgutes, das verwendet wird, aus solchen Mischungen stammt. Okay. Weil hier auch die Pistenbetreiber einfach über die Jahre gemerkt haben, wie gut sich diese Arten dann an diese Standorte, an diese Bedingungen anpassen können.
Darf ich dazu was fragen? Ja. Was wünscht man sich eigentlich für als Betreiber einer Liftanlage für Grünfläche? Soll die ertragreich sein? Soll die ja hochwertiges Futter liefern? Soll ich wenig Arbeit haben? Vielleicht kann man über das ja
ein bisschen. Das ist eigentlich ein Mix aus all dem, muss man ganz ehrlich sagen. Also was ich will, das Erste und Wichtigste ist in diesen Höhenlagen einmal, nachdem es ja Flächen sind, die nicht bewaldet sind, Erosionsschutz. Das heißt also, ich brauche eine stabile, persistente Grasnarbe, die den Skipistenbetrieb, das Befahren und im Sommer natürlich auch Beweidung oder auch Touristen aushält. Das ist das Erste. Das Zweite, in Österreich zumindest ist es so, dass sicher 80-90% aller Skipistenflächen landwirtschaftlich genutzt werden. Hier gibt's Interesse von Seiten der Weideberechtigten oder auch der Grundbesitzer. Und die wollen natürlich auch ein der Höhenstufe angepasst adäquates, gutes Futter haben. Und das lässt sich natürlich auch durch die entsprechende Artenwahl und Zusammensetzung der Mischungen machen. Okay. Aber wichtig ist auf der anderen Seite, wir sind hier in einem Bereich, der landwirtschaftlich extensiv ist. Das heißt, das ist jetzt eine Vegetation, die möglichst mit wenig Düngung und wenig Pflege dann das Auslangen findet.
Wie schauen so Saatgutmischungen aus? Sind die biodivers oder sind die sehr...
Die sind biodivers, obwohl man dazu sagen muss, also das sind alles Arten, die mit einem bestimmten Nährstoff Level zurechtkommen, ja, also Arten, die auch auf den natürlichen Almweideflächen beheimatet sind. Und mit diesen Arten kann man eben unter vielen Situationen dann eben gut arbeiten. Wobei man eines auch klar sagen muss, dass dieses Saatgut zur Verfügung steht, ist kein Freibrief. Ja, dass man da einfach in diesen Regionen tun und lassen kann, was man will. Es gibt da ganz klare Begrenzungen, was machbar ist und was nicht machbar.
Also exponierte sagen, Flächen... ich muss trotzdem schonend arbeiten. Und das ist
selbstverständlich. Jetzt, das und nicht jede Fläche ist geeignet. Und das ist heutzutage auch in den Bewilligungsverfahren für technische Eingriffe ganz wichtig. Es wird geschaut, ob hier wertvolle Pflanzengesellschaften schon vorhanden sind oder so exponierte Teilflächen, dass dort Eingriffe vermieden werden müssen. Und das ist alles schon im Rahmen des Bewilligungsverfahrens Vorgabe, die dann der Liftbetreiber beispielsweise dann auch zu befolgen hat.
Okay. Wenn wir jetzt ein bisschen hineingehen, wir waren zuerst ein bisschen schon bei dem Punkt, die Raupe fährt, der Bagger fährt, dann wie geht's da, wie ist der nächste Schritt?
Genau, also nachdem die Raupe, sage ich mal, nicht mehr adäquat war, sind wir jetzt dort, wo wir sagen, das Erste und das Wichtigste ist eigentlich, wenn wir eingreifen, Erhaltung des Mutterbodens und Erhaltung der Biodiversität, die schon vor Ort ist. Das heißt, dass also diese Materialien, der Humus, die Mikroorganismen im Humus,
die Biodiversität genau, im Boden.
Im Boden. Mhm. Auch das, was an Pflanzenmaterial zur Verfügung steht, das muss unbedingt erhalten werden. Mhm. Weil das passt genau auf den Standort, passt genau auf die Höhenlage und es ist eine Qualität, sage ich mal, die kannst du nicht kaufen. Mhm. Auch nicht mit diesen Saatgutmischungen. Okay. Deswegen ist das erste Wichtigste.
Dann richtet man sozusagen...
Dann richtet man die Fläche her. Nicht mehr großflächig grob, sondern kleinflächig. Es wird viel mit dem Löffelbagger gearbeitet. Und man schaut, dass man eben zum Beispiel exponierte Stellen sofort wieder mit vorhandener Vegetation andeckt, damit da nichts passiert. Man schaut, dass man, und wenn es nur ein paar Zentimeter Humusschicht sind, dass man die in stundenlanger Arbeit zusammenkratzt, konserviert und nach Beendigung des Verfahrens dann wieder aufbringt. Dann
hat man externe Substrate dazu. Ich denke jetzt an Netze, an Stroh, an solche Dinge.
Das hängt dann von der Ausgangssituation ab. Aber im Regelfall ist es so, dass du externe oder Substrate eher vermeidest, wenn es möglich ist. Mhm. Beziehungsweise, dass du schaust, dass du gute Humusauflagen auf diesen Teilbereichen machst, die auch dann zum Beispiel einen entsprechenden Weidewert haben. Mhm. Und auf den anderen Teilflächen schaust du einfach, dass du dichte Vegetation zusammenbekommst, wo aber Ertragsfähigkeit keine Rolle spielt. Da geht es nur um einen guten Erosionsschutz. Und jetzt sind wir bei Substraten, die im Regelfall notwendig sind. Und zwar mit was wir arbeiten, ist schon organischer Dünger zum Beispiel, den wir hinbringen, damit nach solchen Eingriffen Saatgut wieder ein bisschen Nährstoffbasis hat, um anwachsen zu können. Und das Zweite ist...
Was ist so ein Beispiel für organischen Dünger? Komposte? Oder
kann Kompost sein, ist im Regelfall aber eine Frage der Ausbringbarkeit. Und nachdem aber diese Flächen sehr oft nicht maschinenbefahrbar sind, greift man auf abgesackte organische Fertigdünger zurück, die aber im Regelfall auch, sage ich mal, biotauglich sind, also auch von der Landwirtschaft, von der Biolandwirtschaft verwendet werden können. Die haben langsam fließende Nährstoffe, die nicht verloren gehen und die dann auch nachhaltig das Wachstum anregen. Okay. Und ganz wichtig ist aber dann Erosionsschutz. Wir haben ja im Regelfall, eine Pistenfläche ist steil, wenn sie nicht steil ist, ist sie als Pistenfläche ungeeignet. Und das heißt aber, dass dann natürlich die erosiven Prozesse durch Starkregen sofort wirksam werden, in dem Moment, wo der Boden offen ist. Mhm. Und hier muss man so schnell wie möglich schauen, dass man einen guten Erosionsschutz macht.
Was ist das?
Ein Erosionsschutz ist beispielsweise eine Mulchabdeckung der Oberfläche. Wenn Regen runterkommt.
Mulchabdeckung heißt jetzt ein Pflanzenmaterial gehäckselt.
Das kann, das kann vieles sein. Also da ist, sind der Fantasie auch keine Grenzen gesetzt. Wenn ich in der Umgebung zum Beispiel Grünschnittmaterial habe, ist das gut geeignet. Mhm. Wenn ich irgendwo Heu oder Grummet habe, ist das wunderbar geeignet zur Abdeckung. Wenn ich das alles nicht vor Ort habe, gibt's noch die Möglichkeit mit Stroh. Mhm. Stroh muss ja dann allerdings verklebt werden. Ansonsten wird es vom Wind vertragen. Und diese Mulchabdeckungen haben den Sinn, sie fangen im Prinzip die Energie der Regentropfen auf und das Wasser kann einsickern in den Boden. Mhm. Habe ich keine Abdeckung, dann zerstören diese Regentropfen den Boden, den Humus, die Struktur, der Boden verschlemmt und dann geht der ganze Niederschlag oberflächlich runter. Und das muss ich unbedingt vermeiden. Deswegen, es ist also diese Begrünungen und diese Eingriffe sind auch relativ teuer. Trotzdem wissen inzwischen auch sämtliche Betreiber, wenn man mit adäquaten Mitteln arbeitet, humusschonend arbeitet, dann ist es zwar teuer, aber nachhaltig. Mhm. Und rein aus wirtschaftlichen Überlegungen auch ist es heute etablierter Stand der Technik, weil sie aus der Erfahrung gelernt haben, das funktioniert und damit habe ich mittelfristig keine Folgekosten.
Du hast zuerst einmal verkleben vom Stroh gesagt. Macht man das mit Stärke oder so? Oder wie, was heißt verkleben? Flüssigkeit aufsprühen?
Heutzutage hat sich das schon ein bisschen mehr entwickelt. Früher war das dieses sogenannte Strohbitumen-Dexat. Mhm. Da hat man also eine Bitumen-Emulsion raufgespritzt. Hat Untersuchungen gegeben, wie weit die Pflanzen feindlich ist oder wie weit sie umweltschädlich ist. Ich würde es mal so sagen, man soll es nach Möglichkeit vermeiden, aber es ist jetzt nicht so, dass hier wirklich also diese Bitumenlösung sehr schädigend wäre. Aber vor allem dort, also wo wir zum Beispiel auf Wasserqualität, Grundwasserqualität oder was achten müssen, ist heute Standard, dass man mit organischen Klebern arbeitet. Mhm. Die sind im Prinzip sowas Ähnliches wie ein Tapetenkleister, kann man sich vorstellen, und führt dann dazu, dass das Ganze schön also, verklebt wird und am Boden haftet.
Okay, dann habe ich, davor habe ich natürlich schon das Saatgut ausgebracht, oder?
Davor habe ich das Saatgut ausgebracht. Das, oder sagen wir mal so, im Vorgehen ist es so, ich beginne einmal mit den ganzen Planierarbeiten, dann hole ich mir wieder den Humus auf exponierten Stellen, das Pflanzenmaterial, das ich habe. Wenn das erledigt ist, kommt das Saatgut, kommt der Dünger und dann kommt diese wichtige Mulchabdeckung zum Erosionsschutz.
Okay.
Und heutzutage machen wir das im Regelfall so, dass wir sagen, der Betreiber schaut, dass er seine baulichen Maßnahmen über die Vegetationsperiode so steuert, dass er erst am Ende der Vegetationsperiode sozusagen in diesen Zustand kommt, wo er wieder abdeckt.
Okay.
Und wo Erosionsschutz gemacht wird. Das funktioniert im Hochland sehr gut. Wir nennen das die sogenannte Schlafsaat.
Okay.
Und,
das heißt, wir sind jetzt im Herbst,
ja, Spätherbst? Richtig,
oder
genau, jetzt kommen wir langsam in die genau richtige Zeit. Das heißt, also möglichst knapp.
Genau richtig. Jetzt haben wir aktuelles September, Ende September.
Ja, also knapp vor dem Einschneien macht man das, damit das Saatgut nicht mehr keimt. Und dann kommt der Schnee, der drückt das Ganze schön in den Boden rein und im Frühjahr, Mai, Anfang Juni, je nach Höhenlage, wenn der Schnee dann abschmilzt, hat man ja sofort eine starke Bodenerwärmung und das Saatgut keimt sofort. Und okay. hat dann praktisch die gesamte nächste Vegetationsperiode.
Die nicht besonders lang ist.
Die nicht lang ist, aber dann kann es so richtig schön ausnutzen. Und wenn ich jetzt erst zum Beispiel im Ende Juli, Anfang August ansehen würde, hat das Saatgut nicht mehr genug Zeit, um sich entsprechend zu entwickeln und fällt über den Winter aus und es gibt dann wieder Folgekosten mit Nachbegrünungen und Ähnlichem. Also das ist auch, würde ich sagen, Stand der Technik, dass wir in Lagen, die ausreichend schneesicher sind, prinzipiell fast nur mehr mit dieser Schlafsaat arbeiten.
Du hast von der Schlafsaat gesprochen. Wie bringe ich das Saatgut eigentlich aus auf der Alm?
Gibt es auch wieder unterschiedliche Möglichkeiten. Es kommt aufs Flächenausmaß an. Eine Möglichkeit, die ich immer habe und oft mache, ist das händische Ausbringen des Saatgutes. Das ist allerdings schwierig, weil man muss hier wirklich geübt sein, dass man mit den empfohlenen Aufwandsmengen entsprechend zurechtkommt.
Und weil es sehr teuer ist?
Weil es sehr teuer ist, selbstverständlich. Also wir sind hier schon dann, ich kann es jetzt die aktuellen Preise, ich hoffe, es wird mich da niemand geißeln, aber ich glaube schon, dass wir da so um die 20, 30 Euro
Kilogramm
Saatgut auf jeden Fall liegen und vielleicht auch zum Teil darüber.
Wie viel braucht man Saatgut pro Hektar?
Eigentlich, wenn man es richtig macht, deutlich weniger als von den meisten Firmen empfohlen wird.
Das ist?
Also Firmen empfehlen hier bis zu 100 und mehr Kilo aufs Hektar. Und das ist einfach im Regelfall nicht notwendig. Dort, wo ich also einen gut begrünbaren Untergrund habe und eine adäquate Verteilung des Saatgutes, kann ich runtergehen auf 60, 80 Kilogramm. Ich sage mal unter Extrembedingungen vielleicht 100, 120 Kilogramm. Aber wie gesagt, Empfehlungen gehen von 100 Kilogramm aufwärts bis 200, 300 Kilogramm.
Also ist schon ein Kostenfaktor Saatgut
allein, oder? Es ist selbstverständlich auch ein Kostenfaktor, ja. Aber wenn ich, wie gesagt, wenn ich das Ganze gut mache, gut verteile, Seetechnik hängt immer ein bisschen auch wieder von den örtlichen Möglichkeiten ab. Also was im Pistenbereich sehr oft gemacht wird, ist die sogenannte Hydrosaat.
Okay,
Hydrosaat, das ist eigentlich ein Tank, in dem Wasser mit Saatgut, mit Dünger, meistens auch einem Klebemittel, dann vermischt wird und das unter Druck ausgespritzt wird. Und deswegen auch der Name Hydrosaat, Spritzbegrünung, würde man auf Deutsch sagen. Und da kann man dann relativ große Flächen damit relativ schnell begrünen.
Okay.
Wo es maschinenbefahrbar ist, klassisch wie in der Landwirtschaft, kann man natürlich also mit einem Nachsaatgerät zum Beispiel arbeiten. Mhm. Also es hängt immer ein bisschen auf, von den standörtlichen Faktoren ab, bis hin eben zur händischen Aussaat.
Okay, und wie schaut es dann im Folgejahr aus, also mit Nutzung? Also üblicherweise wird in dem Winter schon Ski gefahren wahrscheinlich.
Winter Ski gefahren, solange Ski gefahren wird auf einer ausreichend dicken Schneefläche, ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Beziehungsweise das Schneemanagement ist ja heutzutage auch im Pistenbetrieb ganz was Wichtiges, dass man nicht zu viel beschneit, aber eben auch keine Kahlstellen hat, weil das im Sommer dann wieder Folgekosten nach sich zieht durch entsprechende Reparaturmaßnahmen. Also das funktioniert eigentlich relativ gut. Und wichtig ist natürlich, wir sind in einer Höhenlage und haben hier ein Saatgut, das sehr langsam wächst.
Mhm.
Am Anfang, wie die meisten Liftbetreiber mit diesem Saatgut noch wenig zu tun hatten, hat es wahnsinnig viele Reklamationen gegeben. Da geht nichts weiter, da wächst nichts, das wird nichts. Aber dieses Gras oder diese Arten reagieren ein bisschen anders, als wir es gewohnt sind von der Grünlandbewirtschaftung. Nämlich, man sieht oberflächlich sehr wenig. Ja? Und diese Pflanze investiert einmal ins Wurzelsystem und probiert einmal den Standort zu erschließen. Und erst, wenn es diesen Standort erschlossen hat und dann genug Energie sozusagen aus dem Untergrund ziehen kann, erst dann investiert die Pflanze in den oberirdischen
Bereich. Alles, was lange halten soll, braucht Zeit.
So
oder?
Ist es, ja. Ist
genau, in der Natur genau. Oft so, ja.
Aber das sind dann eben diese Bestände, die sehr persistent sind und die sehr langlebig sind. Mhm. Und wichtig ist natürlich auch Pflegemanagement, weil wenn man solche Flächen jetzt landwirtschaftlich nutzen will, muss man darauf Rücksicht nehmen, dass sich das so langsam entwickelt. Auch der Boden verfestigt sich erst langsam. Das heißt, also, dass so ein Boden wieder von schweren Weidetieren betreten werden kann, ohne entsprechende Schäden zu verursachen. Es dauert im Regelfall mindestens eine, aber oft auch zwei Vegetationsperioden. Beziehungsweise ist es dann notwendig, dass man exponierte, steile Flächen auszäunt oder nur mit Schafen beispielsweise beweiden lässt und das schwere Vieh dann eben nur auf den ebeneren Flächen, die dann schon entsprechend tragfähig sind, dann weiden lässt.
Okay. Dann sind wir eigentlich durch, oder? Mit der Erhaltung auch? Oder gibt es da noch gewisse Dinge, die man noch in der Also euch ist es ja auch wichtig, dass das Saatgut eine lange Haltbarkeit, dass diese Pflanzenbestände lange bestehen bleiben. Und das ist ja gewährleistet. Oder hat es ja auch Versuche dazu gegeben?
Da hat es auch Versuche dazu gegeben. Wir haben hier auch mit Partnern aus dem gesamten Alpenraum zusammengearbeitet. Also man kann sagen, das, was wir da entwickelt haben, ist eigentlich alpenweit Stand der Technik, auch wenn die Unterschiede oder sagen wir die Umsetzung von Land zu Land ein bisschen unterschiedlich ist. Also wir haben sicher in Italien und in Frankreich noch nicht diesen Blick, sage ich mal, auf die Problematik und auch nicht diese Konsequenz, wie wir sie in der Schweiz, in Österreich oder auch eben in Deutschland zum Beispiel haben. Mhm. Aber trotzdem, wir wissen, dass wenn eben dieses Pflegemanagement passt, das heißt, ich muss wirklich in den nächsten 2 bis 3 Jahren diese Flächen begleiten, teilweise ein bisschen nachbessern, teilweise partiell auch vielleicht noch 2-mal, 3-mal eine leichte Düngergabe machen, damit eben sich die Vegetation verfestigt. Aber dann sind wir eigentlich in einem Zustand, wo das Ganze wieder stabil und selbsttragend ist.
Wenn wir jetzt die Normen ein bisschen ansprechen und den Bereich, die sind jetzt in Österreich, gibt es die Norm oder ist das, wie ist das?
Ja, diese Norm, es gibt hier eigentlich aus dieser ganzen 30-jährigen Arbeit heraus haben sich also zwei Schriftstücke oder zwei Werke eigentlich entwickelt, die einfach diesen Stand der Technik jetzt abbilden. Das eine ist die Ö-Norm. Und die Ö-Norm ist ja im Prinzip eine Art Verfahrensvorgabe für alle Beteiligten, wie sowas punktuell abgearbeitet wird, auf was man hier achten muss. Aber wie die Umsetzung wirklich funktioniert, wie es in der Umsetzung gemacht werden muss, das steht dann in einer sogenannten Richtlinie, Durchführungsrichtlinie. Und Ö-Norm und Richtlinie haben wir eben so in den Jahren 2017 bis 2020 entwickelt. Das war eine sehr gute, fruchtbare Zusammenarbeit mit Naturschutzbehörden, die Genehmigungsverfahren machen, mit Baufirmen, mit Planungsbüros und eben mit denen, die sich wissenschaftlich damit beschäftigen, wie dem Land Tirol und der HBLV-Raum bei Gruntenstein. Und die alle haben jetzt eben diesen Stand der Technik in Form der Ö-Norm und dieser Richtlinie definiert.
Jetzt haben wir sehr viel über Hochlagen gesprochen und es gibt ja auch andere Standorte, andere Regionen, im Tal vielleicht auch, wo man daraus lernen kann.
Ja, das war wirklich auch so bei uns, dass das sozusagen für uns so eine Pilotaktivität war, von der wir aber ableiten konnten, wie wichtig es eigentlich ist, wenn man standörtliche Gegebenheiten berücksichtigt und standortgerecht begrünt, dass man damit nicht nur tolle Effekte erzielen kann und Problemlösungen erzielen kann, sondern dass man damit auch Möglichkeiten hat, extensive, standortgerechte Vegetation zu etablieren in einer Qualität, wo sich solche extensiven Grünlandbestände erhalten können. Mhm. Und das war für uns sozusagen der Beginn auch einer Tätigkeit, die inzwischen auch in den tieferen Regionen ein Standard ist. Wir haben also begonnen, auch über unsere Genbank quer über Österreich Sammlungen zu veranstalten von unterschiedlichen wertvollen, seltenen Vegetationstypen und setzen diese, in Summe sind es 160 unterschiedliche Arten, die hier vermehrt werden inzwischen. Es ist auch, also es sind ca. 300 Hektar, auf denen das gemacht wird. Und wir haben also ganz spezifische Saatgutmischungen, die wir im Zusammenhang mit technischen Eingriffen in Tallagen, im Zusammenhang aber auch mit naturschutzfachlichen Zielsetzungen und Projekten einsetzen.
Rekultivierungen im Tal
gibt es. Rekultivierungen auch. Im Tal, aber immer auch unter dem Aspekt, dass hier entsprechende, nenn's naturschutzfachliche Wertigkeit damit verbunden ist. Und gerade wenn wir jetzt ein bisschen in die Zukunft schauen, die Renaturierungsvorgaben der EU beispielsweise, also das sind dann alles Ansätze, wo wir voll, sage ich einmal, im Trend sind und wo wir
liefern
das Know-how können, und die Materialien verfügen, um hier wirklich sofort umsetzen zu können.
Auch wieder Vorreiter zu sein in Österreich.
Richtig, oder? Ja. Und so gesehen freue ich mich auf die nächsten Jahre, auch wenn ich selber nicht mehr alles davon beruflich begleiten werde. Aber ich glaube, wir werden da viel beitragen können, um hier gute, nachhaltige Problemlösungen anzubieten.
Wo findet man die Unterlagen dazu? Wo ist euer Wissen konserviert? Wo kann man es nachlesen?
Ja, unser Wissen ist breit konserviert. Wir haben mit der Österreichischen Arbeitsgemeinschaft für Grünland und Viehwirtschaft beispielsweise auch eine organisatorische Plattform, die vieles von unserem Know-how entsprechend zusammengefasst und veröffentlicht hat.
Ich habe da ja eine Info liegen, die heißt standortgerechte Rekultivierung und Begrünung
in Hochlagen. Das ist eben diese Richtlinie, wo der Stand der Technik hier abgebildet ist, auch mit sehr vielen Bildmaterial und Fotos, wo man also wirklich dann schon ableiten kann, was da alles passiert. Hinweisen muss ich unbedingt auf unsere Homepage. Also wer auf die Raumberg-Gumpenstein-Homepage schaut und unter den entsprechenden Stichworten oder auch den Personen
Rekultivierung, nachschaut. Hochlagen.
Richtig, Rekultivierung,
Biodiversität.
Jawohl. Oder Biodiversitätsförderung, standortgerechtes Saatgut und so weiter.
Oder Krautzer Bernhard.
Oder Krautzer Bernhard. Der wird sofort fündig und der hat dann sicher ganz eine breite Palette an entsprechenden Veröffentlichungen, die sich mit dieser Thematik beschäftigen. Und für uns ist ja angewandte Forschung immer wichtig. Das heißt also, wenn wir Ergebnisse generieren, probieren wir die auch so zu verarbeiten, dass sie, sage ich mal, auch wenn man im eigenen Hausgarten auf ein paar Quadratmeter solche Zielsetzungen hat, dass man bei uns nachlesen kann, wie macht man das und woher bekommt man die Materialien?
Ja, ich danke dir für deine 30-jährige Arbeit oder mehr als 30-jährige Arbeit zu diesem Thema. Danke auch, dass du uns mitgenommen hast in die Hochlagen mit hinein, dass wir vieles gehört haben zur Technik, zum Methodischen, zum Saatgut, dass man auch herunten dieses Wissen nutzt. Das ist spannend und wichtig. Die Rekultivierung kommt auf uns zu. Renaturierung kommt auf uns zu.
Ja.
Und da werden wir auf dein erarbeitetes Wissen, auf euer Wissen zurückgreifen und das auch in der Zukunft umsetzen. Ich hoffe, es war für Sie zu Hause auch etwas Interessantes dabei. Ich bin sicher, wenn es Ihnen gefallen hat, dann geben Sie unseren Link weiter zu unserem Podcast. Wir sind sehr dankbar, wenn möglichst viele Menschen unseren Podcast hören und das Gute weiter multiplizieren. Ich wünsche Ihnen alles Gute und auf Wiedersehen und auf Wiederhören. Raumberg-Gumpenstein.